Kapitel 7. Das wilde Leben des Sterns S2. S2 ist ein ziemlich langweiliger Name für einen Stern. Die deutschen Astronomen Andreas Eckert und Reinhard Genzel haben ihn 1997 ausgewählt, als sie die Geschwindigkeit von Sternen in der Nähe des Zentrums unserer Milchstraße untersucht haben. Sie haben die in Frage kommenden Sterne einfach der Reihe nach durchnummeriert und einer davon war eben Stern Nummer 2, also S2. Trotz des unspektakulären Namens ist S2 aber ein extrem faszinierender Himmelskörper. Dieser Stern ist noch sehr jung und heiß und hat ungefähr die 14-fache Masse der Sonne. Und das, was ihn so außergewöhnlich macht, ist der Ort, an dem er sich befindet. Er befindet sich nämlich in unmittelbarer Nähe von Sagittarius A-Stern. So wird die Region direkt im Zentrum der Milchstraße genannt, aus der wir jede Menge Radiostrahlung empfangen. Natürlich kein Radioprogramm mit Musik oder so. Jede Menge Himmelskörper senden Radiowellen aus. Das ist ja auch nichts anderes als Licht, ganz normale elektromagnetische Strahlung, nur eben mit einer sehr langen Wellenlänge. Radiostrahlung kann unter anderem dann entstehen, wenn sich Materie sehr schnell durch ein starkes Magnetfeld bewegt. Und ein Ort, wo das passiert, ist die Umgebung eines schwarzen Lochs. Das ganze Material, das in ein schwarzes Loch fällt, bildet zuerst eine Scheibe um das Loch herum, in der wirbelt es immer schneller herum und herum, bis es dann schließlich im Loch verschwindet. Zuerst aber heizt es sich noch stark auf und gibt dabei Strahlung ab. Und im Zentrum der Milchstraße finden wir, so wie in den Zentren aller anderen großen Galaxien, nicht nur ein schwarzes Loch, sondern ein supermassereiches schwarzes Loch. Wie der Name schon andeutet, sind das schwarze Löcher, die supermassereich sind. Die können einige Millionen bis einige Milliarden mal mehr Masse als unsere Sonne haben. Und ein Grund, warum wir uns sicher sein können, dass so ein Ding im Zentrum der Milchstraße steckt, ist der Stern S2. Nachdem man ihn gefunden hat und nachdem man festgestellt hat, dass er sich wirklich nahe am Zentrum der Milchstraße befindet, hat man auch angefangen, ihn sehr genau zu beobachten. Wir sind es ja gewöhnt, dass sich Sterne eher nicht bewegen. Wenn wir nachts den Himmel betrachten, dann sind die immer am selben Ort. Aber natürlich bewegen sich auch Sterne, nur sind sie eben so weit weg, dass es uns nicht auffällt, wenn wir nicht wirklich genau hinschauen. S2 ist ebenfalls enorm weit weg, 26.000 Lichtjahre weit weg sogar. Aber so wie alle anderen Sterne bewegt auch er sich um das Zentrum unserer Milchstraße herum. Die Sonne braucht für eine Runde ungefähr 220 Millionen Jahre. S2 ist aber viel näher am Zentrum dran und daher auch viel schneller. S2 braucht für eine Runde nur 16 Jahre. Und deswegen hat man hier auch quasi live bei der Bewegung zusehen können. Im Frühjahr 2002 hat der Stern seinen geringsten Abstand zum Zentrum erreicht. Der war da nur noch 17 Lichtstunden weit entfernt. Das sind umgerechnet ungefähr 18 Milliarden Kilometer und das klingt zwar nach viel, ist aber astronomisch gesehen eigentlich wenig. Der am weitesten entfernte Planet in unserem Sonnensystem ist Neptun und der ist nur wenig mehr als 4 Lichtstunden von der Sonne weit weg. Der Abstand zwischen S2 und dem Zentrum der Milchstraße war im Jahr 2002 also nur 4-mal größer als der Abstand zwischen Sonne und Neptun. Und für die Bewegung eines Sterns gilt dasselbe, was auch für die Bewegung eines Planeten gilt. Je näher ein Himmelskörper auf seiner Umlaufbahn dem Objekt kommt, das er umkreist, desto schneller bewegt er sich. Bei S2 waren das mehr als 5000 Kilometer pro Sekunde. Das ist deutlich schneller als die Erde, die sich mit 30 Kilometer pro Sekunde um die Sonne bewegt. Mit den ganzen Beobachtungsdaten über den Stern hat man es dann auch geschafft, die komplette Umlaufbahn aufzuzeichnen. Wir wissen jetzt genau, auf welcher Bahn sich S2 um das galaktische Zentrum bewegt. Und damit wissen wir auch etwas über das, was von S2 umkreist wird. Die Umlaufbahn und die Umlaufdauer werden von der Gravitationskraft bestimmt, die auf S2 wirkt. Und die Stärke der Gravitationskraft, die wird von der Masse des Dings bestimmt, das diese Gravitationskraft ausübt. Man kann die Masse des zentralen Objekts also direkt aus der Zeit berechnen, die S2 für einen Umlauf braucht. Und daraus folgt, dass das Objekt im Zentrum 4 Millionen Mal schwerer als die Sonne sein muss. Da man jetzt aber auch die genaue Umlaufbahn kennt und weiß, wie nahe S2 diesem zentralen Objekt kommen kann, kann man auch abschätzen, wie groß das ungefähr sein muss, weil sein Radius kann auf jeden Fall nicht größer sein als der minimale Abstand, den S2 bei seiner Bewegung erreicht. Und das waren ja die 17 Lichtstunden, die ich vorhin erwähnt habe. Man kennt jetzt also die Masse des zentralen Objekts und man weiß, wie groß es höchstens sein kann. Aus Masse und Größe kann man aber ausrechnen, wie dicht die Materie in diesem Objekt gepackt sein muss. Je mehr Masse auf einem bestimmten Raum zusammengequetscht ist, desto größer ist die Dichte. Und das einzige Objekt, das so viel Masse auf einem vergleichsweise so geringen Raum vereinen kann, ist ein supermassereiches schwarzes Loch. Man war sich zwar vorher auch schon ziemlich sicher, dass da im Zentrum der Milchstraße ein riesiges schwarzes Loch sein muss, aber rein theoretisch hätte es auch was anderes sein können. Jede Menge kleinere, dunkle Objekte, kleinere schwarze Löcher zum Beispiel oder einfach ein großer Haufen Materie, aber dann hätte S2 nicht die Umlaufbahn gehabt, die man beobachtet hat. Seit damals ist also absolut klar, Sagittarius A Stern, das Zentrum unserer Milchstraße, ist ein supermassereiches schwarzes Loch. Und wir haben natürlich nicht aufgehört, S2 weiter zu beobachten, weil jetzt war die Sache erst recht interessant. S2 bietet uns eine fast einmalige Möglichkeit zu erforschen, wie sich Objekte in der Nähe einer so gewaltigen Masse verhalten. In der unmittelbaren Umgebung eines schwarzen Lochs treten ja all die seltsamen Effekte auf, die Albert Einstein mit seiner Relativitätstheorie vorhergesagt hat. Und wir haben die zwar fast alle schon durch andere Beobachtungen bestätigt, aber ein supermassereiches schwarzes Loch ist ein außergewöhnlicher Himmelskörper. So enorm kompakte Objekte mit so viel Masse, die gibt es anderswo nicht. Die sind quasi ein einzigartiges Labor, um die Auswirkungen extremer Gravitationsfelder zu erforschen. Nachdem man im Jahr 2002 schon einmal beobachtet hat, wie S2 auf seiner Umlaufbahn die geringste Distanz zum schwarzen Loch erreicht, war man natürlich gespannt auf 2018. Weil dann, 16 Jahre später, wird der Stern wieder die Minimaldistanz zum schwarzen Loch erreichen. Und übrigens, wer einmal mit außergewöhnlichen Fremdwörtern angeben will, der Punkt auf einer Umlaufbahn um ein schwarzes Loch, der diesem schwarzen Loch am nächsten liegt, heißt in der Fachsprache Perinigricon. 2018 war es dann also soweit, S2 hat das Perinigricon erreicht und zu diesem Zeitpunkt eine Geschwindigkeit von gut 7000 Kilometern pro Sekunde erreicht. Das sind ungefähr 2% der Lichtgeschwindigkeit. Eine der vielen Vorhersagen aus Albert Einsteins Relativitätstheorie ist, dass, vereinfacht gesagt, das Licht seine Farbe ändert, wenn es einer starken Gravitationskraft ausgesetzt ist. Lichtwellen, die aus dem enormen Gravitationsfeld eines supermassereichen schwarzen Lochs hinausstrahlen, werden gestreckt und erscheinen uns röter, als sie es normalerweise sind. Mit Einsteins Theorie kann man auch genau vorherberechnen, wie und wann S2 seine Farbe ändern sollte, und tatsächlich hat der Stern exakt das gemacht, was die Theorie vorhergesagt hat. Das war einerseits toll, weil man jetzt die Relativitätstheorie auch unter äußerst extremen Bedingungen bestätigt hat. Andererseits wäre es aber vielleicht noch ein wenig toller gewesen, wenn man ein paar Abweichungen gefunden hätte. Denn wir wissen ja, dass wir früher oder später eine Theorie brauchen, die über die Relativitätstheorie hinausgeht und auch die Quantenmechanik inkludiert. Wir haben aber noch keine wirkliche Ahnung, wie so eine Theorie aussehen soll. Konkrete beobachtete Abweichungen von Einsteins Vorhersage hätten uns helfen können, hier den richtigen Weg zu finden. Aber Wir werden S2 weiter beobachten. Unsere Instrumente werden immer besser und wer weiß, was wir noch alles entdecken, wenn wir immer genauer hinschauen. Und mittlerweile haben wir auch andere Sterne gefunden, die sich dem zentralen schwarzen Loch noch weiter nähern als S2. Die heißen dann S55 oder S62, aber wie wir gerade gesehen haben, hinter einem langweiligen Namen kann eine faszinierende Geschichte stehen.